Eine kleine Künstlerin aus diesem Hause hat vorgestern ein Bild gemalt und ich habe sie gefragt, ob ich das mit in den Gottesdienst nehmen darf. Ihr seht das jetzt nicht so gut wie ich. Ist ja auch schön, wenn man mit den Künstlern unter einem Dach wohnt. Da hat man es besser. Ihr dürft es euch nachher gerne angucken, wenn ihr möchtet. Was man wahrscheinlich auch von hinten irgendwie ausmachen kann, ist, dass es sich um drei Kreuze auf einem Hügel handelt und davor ist eine Menge von Menschen. Das nimmt uns direkt hinein in das Geschehen, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Um uns zu Gemüte zu führen, was der Karfreitag für uns persönlich bedeutet. Unser Thema heute: Karfreitag, einer für alle. Karfreitag, einer für alle. Ich habe meinen Drücker nicht, könnt ihr drücken? Das wäre super, danke. Diese Szene, die auf dem Bild dargestellt ist, ich vermute fast, dass die vom letzten Sonntag vom Kindergottesdienst angeregt ist, denke ich jetzt mal. Die nimmt uns direkt mit hinein in den Bericht aus dem Lukasevangelium, Kapitel 23, in den Versen 32 bis 49, die heute Grundlage für die Predigt sind. Vielen Dank, Mensch mit Lieferservice. Das ist ja klasse. Dort wird berichtet, wie, die Maus müsste noch weg. Ich kenne Leute, die nervt das sonst, die können sich sonst nicht konzentrieren. Es geht darum, Jesus ist verhaftet, verurteilt worden und jetzt geht's an den Platz, wo er hingerichtet wird. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags, high noon. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, bis 15 Uhr also. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Man könnte jetzt diesen Bericht mit dem Alten Testament vergleichen und würde entdecken, fast jedes Detail ist schon hunderte von Jahren vorher so angekündigt worden. In zwei Abschnitten möchte ich unseren Blick darauf lenken, wie sich hier einer für alle einsetzt und wie wir davon persönlich bewegt werden können. Obwohl Jesus nie etwas in Gottes Augen Falsches getan hat, wird er hier unter Verbrechern hingerichtet. Karfreitag, einer für alle. Sein Tod für dich ist das Erste und zweitens sein Leben für dich. Sein Tod für dich. Es ist wirklich spannend zu betrachten, wie die Menschen am Kreuz sich so verhalten. All diese Leute, die da so verteilt sind, die haben jetzt nicht genauso gestanden wie hier, aber es wird ja berichtet, dass mindestens alle zusahen. Am Anfang wird vom Volk die Rede, am Ende ist von den Bekannten von Jesus die Rede. Mindestens zwei der ganz engen Bekannten, Freunde, Verwandten waren auch direkt am Kreuz, das können wir bei Johannes lesen, aber wahrscheinlich haben viele seiner engsten Freunde auch von Weitem gestanden und nur zugeguckt. Und jetzt wird der Suchscheinwerfer immer mal auf bestimmte Leute gerichtet, zum Beispiel auf die führenden Juden. Und dann auf die Soldaten. Und dann auf einen der Verbrecher. Und sie sind sich alle einig. Wenn sie Jesus glauben sollen, wenn wir Menschen irgendwas von Jesus haben sollen und mit ihm etwas anfangen sollen, dann muss er spätestens jetzt mal seine Macht zeigen und von diesem Kreuz absteigen. So kann das doch hier wohl nicht laufen. Das habe ich tatsächlich gedacht, als ich das erste Mal vor 30 Jahren bewusst gelesen habe. Das können die doch jetzt nicht mit Jesus machen hier. Den da ans Kreuz schlagen. Die Nägel durch die Handgelenke, durch die Fußgelenke, nachher noch ein Speer in die Seite und ihn dort letztlich ersticken lassen. Sein grausamer Kampf, der in den Evangelienberichten überhaupt nicht geschildert wird. Sie waren sich einig, sie wissen, was hier genau zu passieren hat. Im 5. Buch Mose, in den Heiligen Schriften des Volkes Israels, hatte Gott das so gesagt: Jemand, der an einem Holz aufgehängt wird, ist verflucht von Gott. Tja, die Juden haben Jesus ja an die Römer ausgeliefert, weil er behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Und weil er ihre Auslegung der Heiligen Schrift und ihren Lebensstil kritisiert hat. Wäre er tatsächlich Gottes Sohn gewesen, hätten sie ja auf ihn hören müssen. Sie entscheiden sich aber dazu, ihn zu beseitigen. Und es musste genau diese Art und Weise sein, damit hoffentlich dann allen klar wird, dass sie Recht hatten damit, ihm nicht zu glauben. Denn wer als von Gott Verfluchter stirbt, kann ja nicht im Recht sein. Tja, und Jesus betet für sie. Er ist hier am Kreuz nicht damit beschäftigt, sich selber zu rechtfertigen oder sich um sich zu drehen. Er ist auch in seinem Todeskampf noch mit seinen Menschen beschäftigt. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge und im Herzen zergehen lassen. Die hier mit größter, eingebildeter Gewissheit darüber urteilen, wer Jesus ist und was Gott tun müsste, wenn er zu ihm steht, die haben überhaupt keine Ahnung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil sie ihm nicht glauben. Deshalb haben sie keine Ahnung, wen sie da eigentlich gerade umbringen. Dass sie Gottes Sohn an dieses Kreuz schlagen. Dass sie den Schöpfer und Besitzer dieser Welt aus seiner eigenen Welt hinauswerfen. damit er ihnen nicht in die Quere kommt. Sie nageln Jesus mit Inbrunst auf die von ihnen behauptete Schuld fest, obwohl er der Einzige ist, der je über diese Welt gegangen ist, der nie Schuld hatte. Und während sie da so Gottes Sohn aufs Kreuz legen, wird die ganze menschliche Überheblichkeit deutlich. Der ganze Übermut, der darin steckt, dass wir meinen, wissen zu können, wie Gott die Dinge in dieser Welt und auch in unserem Leben bitte zu regeln hat. Und sonst läuft's eben falsch. Tja, es wird ja hier ausgedrückt. Und es wird die ganze Verachtung deutlich, die wir Menschen immer wieder Gott entgegenbringen, indem wir unsere Unzufriedenheit darüber pflegen, in welche Umstände er uns gestellt und welche Möglichkeiten er uns gegeben hat. Wenn das alles anders wäre, ihr Lieben, dann wäre ich auch ein guter Mensch. Das liegt ja nicht an mir. Hätte Gott einfach die Dinge anders machen müssen. Und es wird das ganze Misstrauen deutlich gegen Gott, das sich immer wieder darin zeigt, dass wir seine Gebote außer Acht lassen. Dass wir sie umdeuten, wie es uns gerade in den Kram passt. Und, okay, sie gerade mal gebrauchen, wenn wir sie vielleicht gegen andere für unsere Zwecke benutzen können. Aber davon wissen sie alle an dieser Stelle nichts. Diese Erkenntnis fehlt ihnen. Denn sie halten ihre Sichtweise vom Leben und vor allem von Jesus für so zutreffend, dass Gott darin genau genommen gar keinen Platz hat. Wer soll denn sonst wissen, was los ist in dieser Welt, wenn nicht ich? Wir richten uns immer nach unserer Einschätzung der Dinge. Und es ist schon immer so gewesen und es ist auch heute so, wer der Bibel glaubt, kann die wesentlichen Ereignisse deuten. Gekreuzigt wird hier der, der eines Tages, am letzten Tag, als der Richter über diese Welt erscheinen wird. Vor dem Sie alle, die da versammelt sind, und vor dem wir alle Verantwortung übernehmen müssen für unser Leben. Der wird da gerade an ein Kreuz geschlagen. Der, der eines Tages beurteilen wird, was wir gedacht, was wir gesagt, was wir gewollt und was wir getan haben. Und der das auch richtig durchblicken kann, was wir nicht gedacht und gewollt und gesagt und getan haben, obwohl es richtig gewesen wäre, weil es der Liebe Gottes entspricht. Wer wissen will, wie es um ihn steht, der vergleiche sich mit Jesus, wie liebevoll der mit Menschen umgegangen ist. Und sie kreuzigen hier diesen Richter, und das muss man sich einmal klar machen, was das bedeutet. In dem Moment, wo die dieses Kreuz aufrichten, also spätestens, hätte eigentlich die Welt untergehen müssen. Ein bisschen was davon erkennt man, als es dann von 12 bis 15 Uhr finster wird. Da merkt man was davon, wenn man es denn deutet. Aber anstatt, dass die Welt untergeht, bittet Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die, die Jesus nicht glauben, die merken gar nicht die Spannung, die hier in der Luft liegt. Es wäre doch für Jesus viel leichter gewesen, von diesem Kreuz runterzusteigen, als da oben hängen zu bleiben. Wie oft haben wir das schon erlebt, da reizt uns jemand und irgendwann fahren wir mal aus der Haut, weil wir es können. Habe ich gerade neulich von jemandem gehört. Es ist dann auch toll, einfach mal Sachen zu machen, weil man es kann. Die andere vielleicht verblüffen. Und Jesus macht es nicht. Obwohl er es gekonnt hätte. Nichts leichter als das, würde ich immer am liebsten sagen. Hättet ihr haben können. Wenn sie das gewusst hätten. Jesus ist der Richter der Welt und er ist der Versöhner der Welt. Und jetzt hätte er nur einen kleinen Moment zu früh diese beiden Aufgaben schon wechseln müssen. Kurz vor dem Versöhner einfach Richter werden. Dann hätten die ihr blaues Wunder erlebt. Und sie merken davon nichts. Denn dann hätte er sie nicht retten können. Und deswegen geschieht's nicht. Hier wird es von dem einen Verbrecher deutlich ausgesprochen, was im Prozess schon deutlich wurde, was vorher schon an allen Berichten auch deutlich wird: Jesus ist nicht aufgrund eigener Schuld gestorben. Das ist, wenn man es verstehen will, immer erstmal das, was dasteht. Er hatte keine eigene Schuld. Vor Menschen nicht, obwohl die ihm alle möglichen in die Schuhe schieben wollten, aber vor allem, was dann zählt, auch für diesen Tod am Kreuz, als von Gott Verfluchter, er hatte vor Gott keine Schuld. Das kann überhaupt kein Mensch sonst von sich sagen, ihr Lieben. Also von sich sagen kann man das, natürlich, man kann alles sagen. Es würde nur nicht stimmen. Und bei diesem einen hat es gestimmt. Der hatte mit dem, was die Bibel Sünde nennt, mit diesem Misstrauen gegen Gott, überhaupt keine Berührung. Das war ihm nie aus eigener Anschauung bekannt. Und trotzdem stirbt er deshalb. Jemand äußerte am Mittwoch im Bibelgespräch, dass wir als Menschen doch gar nicht erklären können, warum Jesus für uns gestorben ist, also an unserer Stelle. Und das ist für mich tatsächlich die Grundüberzeugung geworden, mit der ich überhaupt nur an die Sache rangehen kann. Wir Menschen können es nicht wissen, warum das so sein musste und wie das dann alles zusammenhängt. Völlig richtig. Das heißt aber nicht, dass wir davon nichts entdecken können. Und ich habe den Eindruck, dass die Mühe, die viele Menschen damit haben, viele Gründe hat, aber auch zentral immer wieder den einen, dass wir es so schlecht gewohnt sind, uns von anderen, die es einfach wissen, sagen zu lassen. Und der Einzige, der hierüber etwas sagen könnte, ist Gott. Und er hat es nun nicht gemacht mit einer Stimme vom Himmel, so, ich erkläre euch das mal kurz, sondern Gott hat sich Jahrtausende an Geschichte mit seinem Volk Israel gegönnt und sie uns gegönnt, damit wir etwas davon verstehen können. Und in dieser Geschichte gibt es viele Bilder und Vergleiche dafür, dass wir dieses entscheidende Handeln Gottes an und durch seinen Sohn verstehen können. Es geht dabei zum Beispiel um Rettung aus der Sklaverei. Das ist in der Volksgeschichte Israels ein tiefes Datum. Wir Menschen sind nämlich, und dafür soll das eigentlich stehen, das Volk Israel steht in der Weltgeschichte immer für die ganze Menschheit letztlich als Stellvertreter. So viel auch zum Thema, wenn man das Volk Israel heute bekämpft oder es vor 80 Jahren mal bekämpft hat in unserem Land, was für ein Unsinn das ist. Aber gut, man kann sich ja mit Gott anlegen, wenn man unbedingt will. Es geht darum, dass wir Menschen auch versklavt sind. Und versklavt heißt, wir sind nicht unser eigener Herr. Und das muss man bei uns jetzt aber auch erstmal verklickern. Also so kannst du mir ja nicht kommen. Ich entscheide sehr wohl, was ich tun lasse. Ach ja? Ich habe gerade neulich mit Leuten gesprochen. Da ging es ums Thema Sucht. Und da wurde mir dann von dem, der gar nicht süchtig ist im augenscheinlichen Sinne, vermittelt, naja, ich habe meine Sucht auch. Ich esse zum Beispiel zu viel Zucker. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber wir wissen alle, dass wir uns Dinge antun in unserem Leben, die nicht gut sind. Ja, wie kommt das, Leute? Wie kann man nur, das hat mich ja mal ein Hals-Nasen-Ohrenarzt gefragt, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man als Mensch nur so dumm sein, was Schlechtes zu machen? Also Entschuldigung. Ja, ganz einfach. Weil man gar nicht sein eigener Herr ist. Weil man ständig unter Zwängen steht und weil in uns drin dieses Misstrauen gegen Gott bohrt und frisst und uns immer dazu bewegt, nicht das Leben zu suchen, sondern anderes. Oder sagen wir es mal so, das Leben immer wieder nicht dort zu suchen, wo es zu finden ist. Und diese in der Bibel Sünde genannte Kraft in unserem Herzen zerstört unser Leben und diese Welt. Dazu muss man nicht Krieg in der Ukraine haben. Also Kriege gab es schon überall, die gibt es schon vor dem Krieg in der Ukraine gab es Kriege, hat uns in Deutschland noch nicht so gekümmert und es wird danach auch weitergehen wieder mit Kriegen. Das sage ich gar nicht, um das irgendwie abzusprechen, sondern ich bin immer wieder überrascht, dass man plötzlich so tut, als gäbe es Krieg in der Welt. Nein, den gibt es ständig. Und was wir jetzt machen müssen, ist schon wieder abwägen, können wir denn unsere Umwelt überhaupt noch retten und so. Und wir merken, wir kriegen es nicht hin. Wir lösen die Probleme dieser Welt nicht. Wir kommen aber auch nicht davor weg, sie lösen zu müssen. Das heißt, wir flicken jetzt irgendein Loch in dieser Welt und reißen dafür ein anderes irgendwo auf. So ist diese Welt. Das meint die Bibel mit Sünde. Und diese Kraft in unserem Herzen führt uns letztlich in den endgültigen Tod im Dasein ohne Gott. Deswegen ist am Karfreitag eine so krasse Rede davon, dass der Sohn Gottes an unserer Stelle gestorben ist. Es ist nämlich wie beim Krebs. Ich freue mich, dass gerade einer meiner Freunde zur Zeit mal Ruhe hat. Es ist aber eine trügerische Ruhe oder kann auch eine trügerische Ruhe sein, weil man im Bauchfell den Krebs nicht mehr erkennt, leider. Aber man kann ja leugnen, dass man Krebs hat. Entweder anderen es nicht erzählen oder sich selber nicht eingestehen. Und man merkt es vielleicht auch nicht. Man kann es auch gar nicht begriffen haben bisher, also auch noch gar nicht entdeckt haben. Das geht. Das Dumme ist nur, sterben wird man trotzdem dran. Das ist das Verrückte. Und so ist das mit dem, was die Bibel Sünde nennt, auch. Ich habe dieses Misstrauen gegen Gott in meinem Herzen und es klaut mir das Leben, ob ich es merke und ob ich es will oder nicht. Und außerdem wird uns in der Bibel, in der Geschichte Israels, der sogenannte Sündenbock vorgestellt, der die Sünde aller trägt und dafür in die Wüste geschickt wird und dort krepiert. Das ist ein einziger Hinweis darauf, was mit Jesus am Kreuz passiert, der dort alle Bosheit, alle Brutalität, alle Neid, alle Missgunst, alle Lieblosigkeit, alle Gleichgültigkeit dieser Welt trägt in dem Moment, wo er stirbt. Deswegen ruft er an anderer Stelle, ja notiert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus schafft unsere Schuld aus der Welt damit. Und so ist ein liebevolles und vertrauensvolles Miteinander mit Gott wieder möglich. Und auch unter Menschen. Und es wird uns mitgeteilt in der Bibel, dass jeder, der an Jesus glaubt und das ernst nimmt, in die Gemeinschaft mit Gott eintreten kann und gerettet wird. Jetzt und in Ewigkeit. Am Karfreitag ist Jesus an deiner Stelle gestorben. Sein Tod für dich. Das hat er getan, um dir sein Leben zu schenken. Das wird als zweites deutlich. Sein Leben für dich. Und nun wird der Scheinwerfer auf dieses Gespräch unter den drei Gekreuzigten gerichtet. Nur bei Lukas wird das berichtet und mich bewegt das immer wieder. Der eine Verbrecher sagt das Gleiche wie die anderen, aber der andere Verbrecher sagt was anderes. Am Mittwoch im Bibelgespräch sagte jemand, beide wussten, dass sie verdammt sind. Der eine muss ja aber irgendwie geahnt haben, wer Jesus ist. Das stimmt. Den Unterschied zwischen beiden hat man dann auch so beschrieben. Der eine erkannte seine Lage. Der andere wollte es nicht oder dachte, bei seinen Taten hätte der Zweck die Mittel geheiligt. So ist es ja in unserem Leben so oft. Wenn es darum geht, dass wir für etwas verantwortlich sein sollen, dann erklären wir kurz, warum wir das gemacht haben und dann müsste ja allen klar sein, dass es gar nicht anders ging. Wenn das nicht helfen sollte, dann lag das in meiner Erziehung, das Problem. Oder die Umstände waren so schwierig, dass man doch sicherlich verstehen wird, dass das jetzt genau das Richtige war, was ich gemacht habe. Meine Umgebung hat mich so werden lassen, wie ich bin. Ja, an sich, ich kann ich da ja gar nichts für. So scheint der eine zu denken. Und will noch so, wie er ist, da vom Kreuz runtergeholt werden. Und wenn Jesus irgendwas kann, soll er das doch bitte so tun. Der zweite Verbrecher weiß, ich hänge hier zurecht. Ich hab's verdient. Wie man beim Fußball so schön sagt, diese gelbe Karte hat er sich redlich verdient. Gestern gab es wieder ein spannendes Spiel. Habt ihr auch was verpasst, aber weniger Wichtiges. Morgen übrigens, wenn man Fußball gucken will, 14 Uhr, Landespokal, Halbfinale, B-Jugend. Sehr gut, da stehen wir gegen eine zweiklassen höhere Mannschaft. Ja, das ist alles, da kann man sich was verdienen. Die Strafe für schlechte Taten beim Fußball. Oder auch sonst im Leben, in der Schule. Kennt ihr das? Handelt man sich manchmal was ein. Und der weiß, völlig zu Recht. Dass ich hier hänge, ist richtig. Als jemand, der von Gott verflucht ist. Das Kreuz, an dem er hängt, drückt das Urteil über sein Leben aus. Da hängt einer, weil er eben Sünder ist, wie die Bibel das ja nennt, weil er von Gott verlassen ist. Aber dieser Mensch, der sieht das ganze Geschehen ganz anders als die anderen. Er hat offensichtlich dem geglaubt, was er über Jesus gehört hat und wohl sich seinen Reim drauf gemacht, was er jetzt mit Jesus da erlebt hat, während da am Kreuz hängt und Jesus kümmert sich gar nicht um sich, sondern um die Menschen. Da muss es bei ihm irgendwie Klick gemacht haben. Und er geht jetzt davon aus, dass Jesus in der Welt nach dem Tod, interessanterweise geht er davon aus, dass es die gibt, während das ja bestritten wird bei uns, aber dass Jesus in dieser Welt sein wird bei Gott. Und dass er dort auch etwas zu sagen haben wird. Wörtlich sagt er nämlich, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Das heißt, er geht davon aus, dass Jesus der König ist dort. Der hier entscheidet, ob da noch jemand reinkommt in das Königreich oder nicht. Er hat also Jesus als diesen Messias gesehen, den Retter der Welt, der alle retten kann. Alle anderen bleiben bei ihren Vorstellungen hängen, wie sie gerettet werden wollen und schieben es auf die äußeren Umstände. Jesus löst es aber anders und dieser Mann lässt es sich gefallen. Er weiß, ich bin selber schuld. Ich habe doch nichts von Gott wissen wollen. Ich hatte angeblich Gottes Hilfe doch nicht nötig. Ich habe Gottes Gebote verachtet und damit ihn selbst. Nun, in den letzten Zügen seines Lebens sieht er sein Lebensmodell als gescheitert an. Und es ist eine Stunde der Wahrheit, die ihm das Leben rettet. Er sieht nun, wohin sein Misstrauen Gott gegenüber hinführt. Geradewegs in den Tod. Und nun wittert er die Chance. Wenn er nun schon die Jahre seines Lebens damit verschwendet hat, ohne Gott sein zu wollen, dann will er doch in Ewigkeit bei ihm sein. Deshalb spricht er den König über Leben und Tod an. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist ein bekanntes Gebet aus dem Alten Testament, was an vielen Stellen gesprochen wird, wenn es darum geht, Gott, setz dich bitte für mich ein. Und jetzt muss man hier mal fragen, wie kommt dieser Typ eigentlich darauf, dass Jesus irgendwie was für ihn machen will? Dass Jesus einen Verbrecher bei sich haben will. Woher hat er eigentlich die Idee, Jesus in seinen letzten Atemzügen mit seiner gescheiterten Existenz zu belästigen? Wie kommt er darauf? Warum sollte Jesus ihn mitnehmen in sein Königreich, wo er doch sein ganzes Leben auf Gott gepfiffen hat? Wie kommen wir eigentlich darauf, dass Gott mit uns zu tun haben möchte? Und das noch in Ewigkeit. Wie kommen wir darauf? Da kommt man drauf, wenn man das verfolgt, wie Jesus gelebt hat und was er gesagt hat. Dann kommt man darauf, dass Gott sich nach seinen Menschen sehnt und dass er lieber jeden Preis zahlt, um dich zu haben. Er liebt uns. Und ohne Gottes Liebe ist der Karfreitag nicht zu verstehen. Da ist es nicht auszuhalten, dass Gott die geballte Bosheit der Welt auf einen Punkt konzentriert, auf einen Mann, auf seinen Sohn. Das ist nicht auszuhalten, außer man entdeckt dahinter, dass es Gott dabei um dich geht und um jeden, der hier am Kreuz hing und unter dem Kreuz stand und heute sich noch befindet in dieser Welt, in der das Kreuz von Jesus einmal eingeschlagen wurde. Wir leben in einer Welt, die Gott so wertvoll war, dass er seinen Sohn kommen lassen hat und ihn für uns Menschen sterben lassen hat. Das verändert doch meinen Blick für mich selbst. Da kann ich doch nicht mehr mit mir umgehen, wie ich das normalerweise tue. Was bin ich froh, dass ich seit zig Jahren mich damit beschäftigen kann, wie unsinnig es ist, auf mir rumzuhacken. Ich habe ja so eine Persönlichkeitsstruktur, die hackt immer auf sich rum. Was ist das für ein Blödsinn? Das verändert doch mein Verhalten, meine Sichtweise anderen Menschen gegenüber. Wie könnte ich jemanden lieblos behandeln, ohne zusammenzuzucken dabei und mich zu schämen, der von Gott so geliebt ist? Das verändert auch unseren Umgang mit der Welt, die Gott uns geschenkt hat. Wie können wir die denn verdrecken und krepieren lassen, ohne uns darum zu kümmern, ob wir nicht auch was ändern können, wenn das doch so ein Geschenk Gottes ist? Darin hat das Bemühen um Umweltschutz doch absolut auch von Gott aus gesehen seine Berechtigung. Auch wenn wir Menschen natürlich letztlich die Welt nicht retten werden, leider. Oder das heißt leider. Unter qualvollen Schmerzen, im Prozess des Sterbens, des Erstickens, macht Jesus den Mund auf und lässt diese Worte rauskommen: Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit letzter Kraft. Wahrscheinlich. Das ist die Erlösung. Für diesen Mann. Nicht aus dem Todeskampf, nein, das nicht. Aber aus dem ewigen Tod, aus der ewigen Verdammnis. Jesus verspricht ihm, du wirst heute noch, also rein zeitlich, innerweltlich gesehen, wirst du heute noch mit mir bei Gott auftauchen. Und dann werden wir zusammen sein. Und dann ist alles gut. Dann ist es auch nur noch gut. Dass der Vorhang im Tempel zerreißt, soll ausdrücken, Gott hat den Zugang zu sich ins Allerheiligste, wo sonst gar kein Mensch rein durfte, hat er frei gemacht. Und das zeigt, du darfst schon jetzt mit Gott leben, wenn du das denn zu Lebzeiten hörst. Und nicht erst in deiner Todesstunde, wie dieser eine Mann. Aber dann darfst du wissen, sein Leben für dich, jetzt schon und dann in Ewigkeit. Das verändert dein Leben. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wo möchte ich denn sein? Vielleicht bin ich einer von denen, die ganz dicht dran sind und muss die Entscheidung treffen, wer will ich denn von beiden sein? Vielleicht bin ich auch einer von denen, die noch einfach zugucken, die sich das alles angucken und sagen, erst mal sehen, was da so wird. Du darfst an Jesus herantreten. Für ihn ist das kein Belästigen, wenn du in seiner Todesstunde darum bittest, sich für dich einzusetzen. Man hätte es vielleicht auch formulieren können, weißt du, ich hänge hier doch für dich. Was sollte mir denn sonst gerade im Kopf und im Herzen sein als du? Nichts lieber als das. Gerne nehme ich dich mit in mein Leben. Dieser Feiertag ist deshalb Feiertag, damit du das für dich annimmst, was Jesus dir schenkt. Karfreitag, einer für alle. An Jesus am Kreuz siehst du, wo dich dein Misstrauen gegen Gott hinführt. Und an Jesus am Kreuz siehst du, wo Gottes Liebe dich hinführt. Hänge dich an Jesus, dann lebst du mit Gott in Zeit und Ewigkeit. Amen.